werden Innenstädte in Zukunft mehr sein müssen als Orte für Handel. Sie werden Orte des Arbeitens, der Kultur, des Wohnens, des Erlebens sein. Also echte Lebensorte, oder ich könnte auch sagen, es müssen echte Kraftorte werden.
Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge der Trendforum Retail Podcast-Reihe. Wir beschäftigen uns mit sehr, sehr vielen Themen, mit digitalen Innovationen, mit aber auch mit neuen Herausforderungen, die dem Retail tagtäglich gestellt werden. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiter auf dem Weg begleitet und unsere Themen genauso spannend findet, wie wir die Themen spannend finden. Wir werden alle Informationen, die hier in dem Podcast besprochen werden, auch wieder mit euch teilen. Die findet ihr in den Shownotes, aber auch unter dem Video. Und hier sind Links, um auch sich dann noch mal ein bisschen tiefer mit den Themen auseinanderzusetzen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf dem Weg begleitet und auch unsere Kanäle mit abonniert. Wir freuen uns ganz besonders, heute den Jan Röttgers mit in unserer Gesprächsrunde zu haben, der das Geschäft der ECE-Gruppe mitverantwortet. Und hier gab es mit Sicherheit auch einige Themen, die jetzt gerade durch die Krise, die wir gerade alle erleben, neu aufgepoppt sind, vielleicht verändert werden müssen, aber auch allgemeine Themen, die in einem Einkaufszentrum, in einer Mall das Kundenerleben vielleicht dann nochmal ein bisschen besser machen, ein bisschen besser gestalten, Retailer vielleicht dann auch nochmal mit ihren Konzepten mit auf die Reise nehmen. Und ich freue mich ganz besonders, diese Insights zu hören. Ich würde jetzt das Wort weitergeben an Daniel Schnöd. Daniel Schnöd ist der Organisator des Trendforum Retail und damit dann auch unser Host. Daniel, ich bin gespannt, was du schon für Fragen vorbereitet hast. Herzlich willkommen.
Ja, nein, ich freue mich auch, Sie begrüßen zu dürfen, Herr Dr. Jan Röttgers. Vor allem, weil wir Sie in diesem Jahr auch gewinnen konnten, an einem Talk teilzunehmen. Einmal mit der CIMA, die eben die gewachsenen Agglomerationen und die Entwicklung betrachtet. Wo müssen wir hin? Wie verändern sich die Städte? Auf der anderen Seite gibt es neben der gewachsenen Agglomeration natürlich die künstliche Agglomeration. Und mit der ECE haben wir hier den bekanntesten und größten Protagonisten, der sich ja nicht nur weltweit, aber vor allem auch in Deutschland sehr gut positioniert. Ich für mich unterscheide eigentlich so zwei Themen, gerade auch vor der Corona-Krise, die wir gerade durchleben. Zum einen gibt es mit Sicherheit auch jetzt schon die Erkenntnisse, dass sich Standorte, also Citylagen, Nahversorgerzentren, grüne Wiese, doch deutlich unterschiedlich entwickeln. Und zum anderen gibt es eben auch das Thema der Digitalisierung. Da hat ECE und die Otto-Gruppe geht da mit sehr weiten Schritten voran, wo es dann eben auch darum geht, wie kann ich den physischen Handel und den digitalen Handel noch stärker verknüpfen. Das ist auch ein Riesenthema, was mich interessieren würde, wie weit Sie da vorangeschritten sind, weil da hat natürlich die Otto-Gruppe eine perfekte Expertise. Also soweit ist mir das natürlich bekannt. Das wären mal die einleitenden Worte. Herr Dr. Röttgers, vielleicht könnten Sie zu der ersten Frage schon mal Stellung nehmen, wie sich nach der Corona-Krise die unterschiedlichen Standorte denn entwickeln. Da sind ja schon spannende Erkenntnisse aufgetreten.
Ja, vielen Dank. Mache ich sehr gerne. Man muss ja sagen, leider sind wir noch nicht durch die Krise durch. Wir sind noch mitten in der Krise. Sicherlich war es besonders heftig, als wir den Lockdown hatten, die Geschäfte geschlossen waren, die Malls aber doch offen, wo wir nur noch 10% ungefähr der durchschnittlichen Besucherfrequenz hatten. Das hat sich jetzt mit Öffnung der Geschäfte, und wir haben ungefähr 98% unserer Geschäfte wieder geöffnet, gebessert. Aber wir sind immer noch so bei 75% der Besucherfrequenz. Damit können wir natürlich nicht zufrieden sein. Was wir erleben, sind natürlich sehr harte Umsatzeinbrüche vieler Geschäfte. Da unterscheiden wir uns natürlich auch gar nicht so von den normalen Highstreet-Lagen in den Fußgängerzonen. Wir erleben also eine große Kaufzurückhaltung. Und was man natürlich auch sagen muss, dem stationären Einzelhandel ging es ja auch vor der Corona-Krise nicht gut. Also ich denke da an Insolvenzen wie die von Vapiano, die eben schon vor der Krise massive Schwierigkeiten hatten und auch das Schutzschirmverfahren von Kaufhof Karstadt ist sicherlich dem geschuldet, dass die Warenhäuser auch schon vor der Krise eigentlich keine richtige Antwort mehr gefunden haben auf die Herausforderung des Einzelhandels. Und hier hat sicherlich die Corona-Krise ein bisschen wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Und dann gibt es andere, die ein sehr gutes Geschäftsmodell hatten und die natürlich durch die Corona-Krise sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, die auch jetzt gelitten haben und leiden, die aber sicherlich, wenn die Krise ja wieder abebbt und wir wieder zu einem hoffentlich Normalzustand kommen, auch gut aus der Krise rauskommen werden.
Ja, vielen Dank erstmal für diese Antwort. Meine Frage wäre jetzt nochmal gewesen, ob es Standortunterschiede gibt, also spürbare jetzt bei der ECE mit den Einkaufszentren, ob Sie dazu etwas sagen können. Also ich meine jetzt nicht Stadt A mit Stadt B, sondern in dem Fall.
Wie bitte? Also ist verstanden. Man kann grundsätzlich sagen, dass Standorte mit Nahversorgungsfunktionen grundsätzlich sich in der Krise besser behaupten. Das hat eben etwas damit zu tun, das kann man, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehen, dass der Kunde die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs, dazu zählen natürlich Lebensmittel, Drogerieartikel etc., eben auch in der Krise sehr stark braucht. Im Gegenteil, wir erleben sogar im Lebensmittelbereich ein stärkeres Wachstum, als wir es vor der Corona-Krise hatten. Also insofern muss man sagen, sind das, wenn man von Gewinnern reden kann, sicherlich eher die stärkeren Standorte und die Standorte, die eine sehr starke Textildominanz hatten, die haben eben die Krise auch voll abbekommen, weil man muss sagen, momentan braucht keiner einen Anzug kaufen. Und man stellt eben fest, der Kleiderschrank ist voll, aber der Kühlschrank und der Lebensmittelschrank, die müssen auch in der Corona-Krise gefüllt werden. Und da man eben ja auch weniger essen geht, wir sehen das ja auch im Gastronomiebereich, wo ja auch Frequenzrückgänge sind, es wird mehr zu Hause gekocht, zu Hause konsumiert, kann man, glaube ich, diese Entwicklung auch sehr gut am persönlichen Verhalten nachvollziehen.
Also da haben Sie es eigentlich auf den Punkt gebracht. Die Mittelfristbedarfe, die leiden natürlich in der Corona-Krise deutlich stärker wie die Kurzfristbedarfe und die Langfristbedarfe, also Elektronik und so weiter, also das Living-Segment. Wird sich das bei Ihnen auch strategisch auswirken auf das zukünftige Mietermix?
Man muss dazu sagen, wir Menschen, die Immobilien ja sehr professionell und wir kümmern uns jeden Tag um die Objekte. Und insofern haben wir immer wieder Mieterwechsel, Anpassungen. Wir haben Flächenanpassungen gehabt. Wenn wir uns das Buchsegment angucken, gab es Buchhandlungen mit über 2000 Quadratmetern. Die gehen jetzt auf 500 Quadratmeter runter. Der Lebensmittelhandel, wenn wir uns eine Aldi-Filiale angucken, die früher vielleicht mit 1000 Quadratmeter ausgekommen ist, hat heute 1500 Quadratmeter Sortimente erweitert, vor allen Dingen im frischen Bereich. Also das ist eine organische Entwicklung. Und wir sehen natürlich, dass der Gastronomiebereich in den letzten Jahren deutlich gewonnen hat. Ist auch nachvollziehbar, weil worum geht es? Es geht ja nicht nur um das reine Einkaufen, sondern es geht ja darum, Erlebnisse zu schaffen, Aufenthaltsqualität zu stärken. Einkaufen kann ich auch online. Und Sie haben es ja vorhin in Ihrer Einführung auch schon gesagt, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Entwicklung stationärer Handel und Onlinehandel. Und das kann man eben nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss es zusammendenken. Und deswegen muss man beides vereinen. Und das tun wir mit unserem Projekt der Digital Mall, wo wir dem Kunden anbieten, dass er Produkte, die Verfügbarkeit der Produkte online recherchieren und dann eben sich auch die Produkte reservieren lassen, um sie dann in den Shoppingcentern abholen lassen zu können. Und ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Warum soll ich mir Produkte aus Bad Hersfeld, aus dem Amazon-Lager nach Hamburg schicken lassen, wo das Produkt vielleicht 500 Meter von mir entfernt verfügbar ist, ich es nur nicht weiß? Und da gibt es ja heute genug Technologien und Plattformen, die diese Verlinkung zwischen der physischen Produktverfügbarkeit und dem Suchbedürfnis des Kunden sehr gut miteinander verlinken. Und so verstehen wir unsere Shoppingcenter, und dahin wird auch die Entwicklung gehen, dass wir im Grunde die Shoppingcenter als kleine Micro-Hubs ansehen. Und wir können also einen Großteil der Kunden in Deutschland darüber erreichen, dass sie eben über die Digital Mall die Verfügbarkeit testen. Und ich glaube, das könnte auch ein gutes Modell sein für den stationären Einzelhandel außerhalb von Shoppingcentern, zum Beispiel in Innenstädten.
Ja, da werden wir mit Kauflokal einen schönen Gesprächspartner haben, der das dann auch bestätigen wird. Also wenn ich das richtig verstanden habe, bleiben wir mal bei der Digital Mall, bevor ich nochmal auf die Datenwelt, bevor ich auf die Erlebniswelt nochmal rüberschwenken möchte. Es ist dann bei Ihnen schon auch die Erkenntnis, dass der Kunde sich online gerne beraten lässt und die Verfügbarkeit prüft, schlussendlich aber die Haptik, das Anprobieren, Ausprobieren für ihn doch ja eine hohe Notwendigkeit ausstrahlt.
Das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Ich sage mal, im Buchbereich ist das sicherlich weniger ausgeprägt als jetzt im Textilschuhbereich. Wenn ich das im persönlichen Einkaufsverhalten meiner Frau erlebe, die sich dann 5 Paar Schuhe nach Hause schicken lässt, um sie dahinter wieder alle nach zurückzuschicken. Und man muss ja sagen, im Online-Geschäft ist ja das Erhalten der Ware sehr komfortabel. Das nachher Retournieren ist aber schon nicht mehr so komfortabel. Ja, wenn ich mir angucke, wo ich da teilweise hinfahren muss mit meinen Produkten. Und dann muss man ja sagen, ich habe die Sofortverfügbarkeit im Shoppingcenter. Also wenn ich jetzt noch ein schnelles Geschenk suche oder ich brauche doch noch was zum Anzuziehen, dann ist es eben sofort verfügbar. Ich kann es sofort ausprobieren und ich kann es auch im Zweifelsfall vor Ort umtauschen. Das halte ich für sehr komfortabel. Und hier sieht man online die Riesenwarenverfügbarkeit, das einfache Recherchieren der Produkte über die intelligenten Algorithmen und auf der anderen Seite das Bedürfnis, Dinge, wie Sie eben auch sagten, auszuprobieren, anzugucken. Alleine, dass die Farbe nie 1:1 die ist, die ich vielleicht online angezeigt bekomme. Diese Welten miteinander zu verbinden, das wird die große Herausforderung sein. Aber wir dürfen uns da gar nichts vormachen. Wenn ich mir die Wachstumsraten Corona-bedingt im Onlinehandel angucke, der ja im Schnitt heute so 10-11% vom Gesamteinzelhandelsumsatz ausmacht. Und wir haben einen Gesamteinzelhandelsumsatz im stationären Handel vor Corona von 530 Milliarden Euro in Deutschland. Und der HDE rechnet nochmal mit 40 Milliarden Euro weniger Umsatz in diesem Jahr plus dem Sonderkonjunkturprogramm von Corona für den Onlinehandel. Dann wird das natürlich dramatisch sein, wie die Schere noch weiter auseinandergeht, was die Anteile am Gesamtumsatz stationärer Handel, Onlinehandel angeht. Und ich rechne damit, dass der Onlinehandel tendenziell einen Marktanteil Richtung 20% bekommen wird. Der ist ja ehrlich gesagt heute schon höher als die 10%, wenn ich nämlich mal den Lebensmittelbereich rausrechne, der ja heute circa nur 1% ausmacht. Ne? Wir erleben aber auch da durch Corona, die Leute haben auch eine Affinität, sogar jetzt auch Lebensmittel stärker online zu erwerben. Und das ist schon eine große Herausforderung für den stationären Handel, hier Antworten zu finden.
Ich merke schon, bei Ihren Antworten habe ich dann immer so das Gefühl, ich könnte 5 verschiedene Fragen stellen. Ich muss aber ein bisschen auf der Autobahn bleiben. Zuerst würde ich gerne an Sie die Frage stellen, weil Sie auch mit der CIMA sehr eng zusammenarbeiten. Diese Online-Verfügbarkeit, denken Sie da über Ihr Einkaufscenter hinaus auch für die gesamte Stadt oder betrachten Sie das als Einzelbaustein?
Denken das immer ganzheitlich mit der gesamten Stadt, und das hat ja weniger was mit Altruismus zu tun, sondern schlichtweg, weil es da eine enge Austauschbeziehung gibt. Gerade in den letzten 20 Jahren sind ja die meisten Shoppingcenter in den Innenstädten entstanden. Das hat ja was auch mit dem Planungsrecht in Deutschland zu tun. Es ging ja immer darum, wie kann ich die Innenstadt stärken? Und wir haben in den 70er Jahren einen Marktanteil von 11% gehabt von den Warenhäusern, die übrigens ja auch alle eine zentrale Funktion in der Innenstadt haben. Und diese Funktion der Warenhäuser in den 70ern ist doch von den Shoppingcentern in innerstädtischen abgelöst worden, denn wir haben heute 11-12% Marktanteil in den Innenstädten. Die Warenhäuser liegen so bei 2%, was den Flächenumsatz angeht. So, und daran sehen wir, dass die Shoppingcenter eine zentrale Funktion in Innenstädten haben, aber wir eben alle von Frequenz. Und deswegen müssen wir gute Argumente haben für den Kunden, warum er in die Innenstadt geht. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den Sie schon mal vorhin aufgegriffen haben, als Stichwort das Thema Erlebnis. Also nur einkaufen reicht nicht. Ich muss also gute Argumente haben, sei es eine tolle Jazzveranstaltung, sei es ein besonderer Treffpunkt. Und da muss man natürlich auch sagen, Städte, die städtebaulich sehr attraktiv sind, die über tolle Plätze verfügen, die haben es per se aus meiner Sicht einfacher als Städte, die eher grau, weniger attraktiv sind, ja, und sich vielleicht auch nie Gedanken darüber gemacht hat, wie viel Einzelhandel verträgt eigentlich meine Innenstadt. Und wir werden in Zukunft sehen, dass man sich mit seiner Innenstadt, und da sehen wir uns als Player unter vielen Akteuren, sehr intensiv beschäftigen muss. Wie lang kann meine Fußgängerzone sein? Wie schaffe ich es, dass meine Innenstadt attraktiv ist, bis hin, dass ich nicht nur schöne Plätze habe, dass ich eine gute Aufenthaltsqualität habe. Ich wundere mich manchmal, alle Sitzmöbel sind abgebaut worden. Gerade für ältere Menschen ist das einfach schlecht. Ja, die können sich nirgendwo hinsetzen. Wir wollen aber gleichzeitig, dass sie in die Stadt kommen und möglichst dort lange verweilen. Und da sitzen wir, was das Thema angeht, in einem Boot. Und deswegen engagieren wir uns auch sehr stark beim Stadtmarketing. Und deswegen finde ich den Ansatz der Zielgruppe auch extrem richtig und wichtig, die Städte immer wieder herauszufordern, über ihre Innenstadt nachzudenken. Und ich glaube, das muss eine immer fortwährende Aufgabe sein. Und der Staat sollte man darüber nachdenken, ob er nicht die Städtebauförderung massiv ausdehnt, nämlich in die Innenstädte zu investieren. Weil wenn ich mir den Zustand vieler Innenstädte angucke, und da muss man ja sagen, da haben es die mittelgroßen Städte eher schwieriger als die großen Städte, die einen Frequenzrückgang noch eher verkraften können, weil sie immer noch eine gute Frequenz haben. Aber viele Mittelstädte werden sich darauf reduzieren müssen, dass sie nur noch Nahversorgungscharakter haben. Und der inhabergeführte Einzelhändler aus dem Modebereich, aus dem Schuhbereich, aus dem Elektrobereich, der wird nicht wieder zurückkommen und auch nicht ersetzt werden durch einen Filialisten. Und werden Innenstädte in Zukunft mehr sein müssen als Orte für Handel. Sie werden Orte des Arbeitens, der Kultur, des Wohnens, des Erlebens sein, also echte Lebensorte, oder ich könnte auch sagen, es müssen echte Kraftorte werden. Und wenn ich das schaffe, dann konkurriere ich zumindest, was den Erlebnisfaktor angeht, nicht mit dem Onlinehandel. Und dann muss ich eigentlich nur noch die Frequenz, die ich dann erzeuge, in die Geschäfte reinbringen. Und das muss Aufgabe der Einzelhändler sein.
Wow, also das Wort Kraftorte, das fand ich richtig gut. Die ECE, also ich bin natürlich so ein bisschen am Puls der Zeit, was das angeht. Ich habe auch verschiedene Städte begleitet in der Stadtentwicklung, sitze selber im Stadtmarketing bei uns zu Hause und finde es nicht besonders günstig, wenn die Entscheider sagen, dass eben die Gewerbetreibenden selber gucken müssen, wie sie das hinbekommen. Und wenn man sich, ich nehme nur Heilbronn als Stadt, die es geschafft hat, über Spielplätze, über öffentliche Orte, über Gastronomie, über schöne Malls und Fluss und Wasser wieder Leben in eine Stadt zu bringen, Arbeiten in eine Stadt zu bringen und Wohnen in eine Stadt zu bringen. Das finde ich schon spannend. Das hat hier, glaube ich, schon sehr gut funktioniert. Und jetzt haben Sie natürlich als geschlossenes System in so einer Stadt, stehen Sie vor den gleichen Herausforderungen. Sie haben natürlich gesagt, dass heute mit Sicherheit Gastronomie mit einer der Frequenzbringer ist, wenn man weg von den Filialisten geht oder von der Systemgastronomie und dann eher individuelle Konzepte anbietet. Das gleiche mit der Astor Lounge. Da sind wir natürlich direkt wieder im Maizeil in Frankfurt, was mich ja total begeistert hat, wo sie also durch eine Veränderung des Mietermixes jetzt hier mit dem Fokus auf Gastronomie es sofort schaffen, eben 20-25% Frequenz plus in ein Einkaufscenter zu bekommen. Wenn man sich natürlich aber auch die Entwicklung in Amerika anguckt, wo ihre Mitbewerber heute Flächen ganz neu bespielen müssen, dann ist man so bei dieser Geschichte Experience-Stores, die geschaffen werden müssen, wo gar nicht mehr eingekauft wird, wo schlussendlich Ware nur noch erlebt werden kann, bis hin zu Spielwiesen, die integriert werden. Da würde mich natürlich schon so ein bisschen interessieren, weil Sie haben die Erkenntnisse aus der ganzen Welt. wo sich die ECE strategisch, was sie in der Schublade hat. Vielleicht plaudern Sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was Sie denn so in den nächsten Jahren vorhaben.
Aus Ihrer Frage und auch Ihren Einlassungen ergeben sich jetzt eigentlich ganz viele spannende Themen, wo ich fast gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, aber ich versuche das mal. Heilbronn als Stichwort kommentiere ich gerne, weil es ehrlich gesagt meine erste Centerentwicklung als Projektentwickler war. Die Stadtgalerie in Heilbronn an der Freiner Straße, mitten in der Innenstadt, 13.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, neben einem Warenhaus. Spannendes Thema, wo man sagen kann, total integrierter Standort, hat die Stadt übrigens Jahre gebraucht, diese Brachfläche mitten in der Stadt als Kriegsschaden, muss man sagen, eben dort zu beleben. Und die Stadt Heilbronn ist meines Erachtens ein extrem gutes Beispiel, wo man sieht, dass eine Stadt sich nicht selbst ihrem Schicksal überlässt, sondern kontinuierlich systematisch Stadtentwicklung betreibt. Sie haben das Beispiel angesprochen, die haben ja am Neckar eine Gastromeile eröffnet. Sie haben die Experimenta eröffnet, also im Grunde, wenn man so will, eine Art deutsches Museum in Heilbronn, also wo es um Mitmachen geht, wo man Dinge erleben kann. Ein Experimentierort im wahrsten Sinne. Die Stadt wird zum Experimentierort und da hat man es ja noch weitergetrieben, zuletzt mit der Bundesgartenschau, die man eben nicht ganz irgendwo außerhalb hat stattfinden lassen, sondern als integralen Bestandteil der Stadtentwicklung. Also vieles gut gemacht, vieles richtig gemacht. Ein, finde ich, durchweg positives Beispiel, wie man Stadtentwicklung systematisch betreiben kann und dort in die Zukunft investiert. Maizeil, Frankfurt, auch ein super integrierter Standort, den wir ja ins Management übernommen haben, Maizeil. Und wir haben es umstrukturiert, deutlich die Aufenthaltsqualität verbessert um Gastronomieangebote. Und natürlich mit der Kino-Lounge ist geschafft, das Angebot zu erweitern, ja, auch einen Grund abends noch zu schaffen, dort zu bleiben. Und wenn ich da schon bin, dann esse ich auch vorher was und gehe vorher einkaufen. Und das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Wir müssen Gründe schaffen, warum wir in die Innenstadt gehen. Oder nehmen Sie in Frankfurt, da fällt mir die Markthalle ein. Also ich bin ein großer Fan von Markthallen. Ich finde, das sind auch echte Kraftorte. Wenn ich mir so eine Markthalle angucke, die sieht ja nicht dolle aus. Das ist ja teilweise relativ schrubbelig. Und wenn ich mir dann noch auf die Gastronomie dort angucke, dann muss man sagen, eigentlich ein Wunder, dass es funktioniert. Aber es funktioniert deswegen, weil es Orte sind, wo wir uns begegnen, wo wir das Einkaufen nebenbei so mitmachen in der Markthalle. Aber eigentlich haben wir uns oben schon verabredet, um gemeinsam Pasta zu essen und noch einen Wein zu trinken. Und dann haben wir es doch geschafft, wenn wir unsere Innenstädte zu solchen Kraftorten machen. Und deswegen wünsche ich mir für viele Städte solche Markthallen. Jetzt will ich nicht falsch verstanden werden. Markthalle kann man nicht überall platzieren, aber es gibt eben viele Länder, die eben tolle Markthallenkonzepte haben. Und ich komme gleich wieder zurück, aber den kleinen Schwenk erlauben Sie mir noch, wenn ich mir Rotterdam angucke. In Rotterdam gibt es eine ganz tolle Markthalle, eines meiner Lieblingsbeispiele. Die haben unter die Markthalle Lebensmittel gesetzt und eine Tiefgarage. Und das Dach haben sie nicht einfach nur als Dach ausgebildet, sondern haben da Wohnen reingesetzt. Das heißt, über der Markthalle wohne ich. Ja, ich meine, geht es noch besser. Also jetzt falsch ist es zu glauben, das, was Heilbronn gemacht hat, das, was Rotterdam gemacht hat, das kann man einfach so 1:1 übertragen auf andere Städte. Das wird nicht funktionieren. Aber was ich vorhin gesagt hatte, jede Stadt hat, glaube ich, eine eigene DNA. Und diese eigene DNA, die kennt so manche Stadt, glaube ich, gar nicht. Und die muss sie identifizieren und dann muss sie eben das, was sie damit stark macht, diese Stärke muss sie stärken und nicht unbedingt, weil sie irgendwo ganz schwach ist, glauben, da müsste sie so ein bisschen was machen, dann sind wir im Mittelmaß und dann ist Mittelmaß so ein bisschen gut, aber das reicht nicht.
Da haben Sie natürlich jetzt, ja, es macht richtig Spaß, mit Ihnen zu diskutieren, weil Sie kamen mit der DNA und dann sind wir bei der Community und da muss ich Ihnen recht geben, viele Städte haben keine Ahnung, wer in der Stadt lebt. Ich weiß es auch aus meiner Kindheit, ich wusste selber nicht, in welcher Stadt ich lebe. Bis meine Tante gekommen ist und zu mir gesagt hat, erklär mir mal deine Stadt. Ja. Und da musste ich in die Tiefen der Stadt gehen, in die Geschichte der Stadt Bamberg und habe das dann auch wunderbar erklären können. Und das fehlt tatsächlich vielen Städten. Da ist natürlich die ECE schon ein bisschen weiter. Identifizieren Sie für sich per se auch eine eigene DNA pro Standort? mit einer eigenen Community oder gehen Sie, sagen Sie, so wie IKEA von 0 bis 99?
Ich glaube, da kommen wir her, dass wir früher den Shoppingcentern keine eigene DNA gegeben haben, aber das tun wir immer mehr, indem wir uns sehr, sehr intensiv mit den Standorten beschäftigen, weil das ja ein Ergebnis auch unserer Analyse ist. Wir dürfen nicht austauschbar sein. Natürlich dürfen wir uns da nichts vormachen. Das erwartet der Kunde ja auch. Der erwartet gewisse Fehlerlisten. Ja. Er erwartet natürlich schon auch eine gewisse Internationalität und eine hohe Qualität und möglichst ein breites und aber auch tiefes Warenangebot. Keine Frage, aber ich muss mich mit dem Standort schon beschäftigen und wir beschäftigen uns natürlich auch mit unserem Publikum. Das analysieren wir sehr genau. Wir gucken uns an, sind es eher Familien, die dort einkaufen, sind es eher junge Leute und danach richten wir unser Publikum aus und natürlich gucken wir uns auch an, was ist in der Stadt schon verfügbar. Wenn das alles verfügbar ist, muss ich es nicht nochmal doppeln. Also es soll auch ein ergänzendes Angebot sein. Das ist aber eine große Herausforderung. Und eine genauso große Herausforderung ist es natürlich, spannende Entertainment-Angebote zu identifizieren, mit denen man da auch noch Geld verdienen kann. Also das wird, glaube ich, eine große Herausforderung sein. Ich glaube aber nicht, dass unsere Shopping-Center in Deutschland zu Entertainment-Centern werden, sondern Entertainment sehe ich dann als Ergänzung. Das haben wir ja schon in verschiedenen Standorten. Natürlich Fitnessstudios, Jumpparks, andere Nutzungen, mal eine Stadtbibliothek integriert. Also die ergänzende Nutzung ja, aber ich glaube nicht, dass wir dahin kommen, dass unsere Shoppingcenter nur noch reine Entertainment-Hallen werden, wo dann Einkaufen nur noch untergeordnet wäre. Das wäre auch, glaube ich, falsch, weil ich glaube, wir müssen schon das Verkaufsversprechen auch einlösen, dass wir schon ein kompetenter Einkaufsstandort sind und wenn man so will, eine moderne Markthalle. Und das ist ja etwas zum Beispiel, was wir gerade in Potsdam versuchen, durch die Umstrukturierung am Potsdamer Platz, dort ein ganz neues Konzept zu entwickeln. Der Eigentümer Brookfield hat sich entschieden, hier richtig Geld in die Hand zu nehmen, 150 Millionen Euro in einen Standort zu investieren, der ja erst 1998 eröffnet wurde. Nur die Welt hat sich seit 98 auch in Berlin weiterentwickelt. In Berlin haben wir über 70 Einkaufszentren, also nicht wir als ECE, sondern in der Stadt. Ich glaube, die Stadt braucht nicht wirklich jedes Einkaufszentrum, wenn man das mal ganz nüchtern analysiert. Und wir haben eben mit der Mall of Berlin am Leipziger Platz in 200 Meter Entfernung direkten Wettbewerber bekommen. Und da reicht es dann eben nicht mehr, einfach nur einmal Farbe in die Hand zu nehmen oder ein bisschen nachzuvermieten. Da haben wir ganz neu gedacht, machen ein ganz neues Konzept. Man geht da auch ein Wagnis mit ein, aber das muss man heute, um einfach einen komparativen Konkurrenzvorteil zu haben. Also wir brauchen ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal. Und das können wir in Berlin schaffen, eben mit einem qualifizierten Angebot, mit eben neuer Aufenthaltsqualität, wo wir uns viel mehr nach außen öffnen, wo wir auch diesem Standort gerecht werden, der ja heute unter Touristen am Potsdamer Platz eben auch ein Standort ist mit eigener Qualität, den man aber jetzt weiterentwickeln muss. Und da muss man sagen, die Antworten von 98, als wir den Standort eröffnet haben, sind eben 2020 nicht mehr dieselben Antworten. Und deswegen müssen wir immer wieder in diese Standorte investieren. Und das ist die große Herausforderung, heute zu erkennen, was die Trends sind, wo ich rein investiere. Und das bedarf eben dann doch einer guten Analyse des Standortes, der Stadt, mit der ich mich, wie Sie es ja auch gesagt haben, intensiv beschäftigen muss. Aber da geht noch viel. Da geht noch mehr, als man heute noch meint. Aber manchmal ist es auch falsch zu sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Manchmal finde ich eben für gewisse Flächen keinen Mieter mehr. Und das werden wir bei den Warenhäusern erleben. Wir müssen uns ja mal nur mal die Warenhäuser von Hertie angucken. Das waren, glaube ich, 2006 die 60 Standorte, die ersten, die man geschlossen hat. Das ist viel in Mittelstädten gewesen. Die stehen heute noch leer, weil Städte keine Antworten gefunden haben. Es gibt aber Städte, die haben gesagt, wir machen da Wohnen. Oder wir machen nur nach unten ein bisschen Handel, Nahversorgung, drüber Wohnen, Büro, kulturelle Nutzungen. Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter. Gucken Sie sich Maastricht an. Da ist eine Kirche aufgegeben worden. Da hat man die Kirche nicht Kirche sein lassen, sondern hat da eine Buchhandlung eingerichtet. Es gibt Kirchen, die sind zu Hotels umgebaut worden. Das soll jetzt nicht heißen, dass man Kirchen oder Shoppingcenter oder Warenhäuser so umfunktionieren kann. Aber für Maastricht war das offenbar an der Stelle die richtige Antwort. Und das ist übrigens heute, wenn Sie da reingehen, in diese Kirche, die keine Kirche mehr ist, ein Kraftort. Weil Kirchen schon noch faszinierende Orte sind. Und wir haben faszinierende Gebäude. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die nutzen und integrieren und zum Teil des Einkaufserlebnisses Innenstadt machen.
Also ich fand das toll, dass Sie den Potsdamer Platz jetzt erwähnt haben und Mall of Berlin. Ich bin geborener Berliner, aufgewachsen in Bamberg, muss ich dazu sagen. Mich zieht es immer wieder nach Berlin und von daher kriege ich natürlich viele Dinge mit, wo ich mich dann auch wirklich mir selber die Frage stelle, was haben sich die Investoren dabei gedacht? Schön fand ich, wenn man sich Wormland anguckt in der Mall of Berlin, die sich selber dann eben auch tituliert haben, Peace of Berlin. Also da findet tatsächlich dann auch ein USP, ein Storytelling statt und dann funktioniert das. Ich bin natürlich gespannt, weil ich gehe gerne essen auf der anderen Seite bei Ihnen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ist ja auch ein schönes Hotel in der Nähe, wo man dann auch mal ein bisschen übernachten kann. Also man kriegt da schon ein schönes Wochenende hin. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben jetzt öfters mal dieses Wort kraftvoll gehört und ich weiß, dass Markus Meyer, was Kraft angeht und Physical angeht, dass er da die eine oder andere Frage vielleicht noch an Sie hätte. Von meiner Seite, ich kann nur sagen, ich freue mich sehr auf unseren Termin im Oktober mit Martin Kremming und Sebastian Deppe von der BBE, der das Ganze, den Talk dann leiten wird, in dem Fall nicht ich. Er hat auch eine sehr gute Expertise, denke ich, in einem sehr entspannten Umfeld. Vielleicht gibt es noch eine überraschende Änderung. Dann sehen wir uns wahrscheinlich auch am richtigen Ort. Von daher, ich möchte mich,
freue mich drauf. Ja.
Recht herzlich bedanken. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Wir haben ja gesagt, dass viele Städte einen eigenen Charakter haben und dafür dann eigene Themen brauchen, die für die Stadt dann stehen und als Erlebnis für die Stadt sich dann auch beweisen können. Gibt es denn übergeordnete Themen, die Sie für sich als ECE-Gruppe so in der DNA spüren oder dann auch erlebbar machen wollen, um da dem Retail vielleicht auch eine junge Zielgruppe angedeihen zu lassen, eine neue Zielgruppe angedeihen zu lassen, wo man sagt, wir haben auch generalisierte Themen, die jetzt für uns interessant sind?
Ja, was wir natürlich feststellen, ist, dass Sie ja per se heute schon kaum noch einen Mieter binden können über 10 Jahre, sodass wir also die Herausforderung haben, dass wir neue Mieter finden müssen in einem immer schneller werdenden Zyklus. Also nicht nur die Technik entwickelt sich ja immer schneller, auch der Handel entwickelt sich ja immer schneller. Vielleicht manchmal zu schnell, denke ich, wenn ich mir einige Filialisten angucke, wie oft die dann ihre Ware drehen. Ich glaube, das haben Sie jetzt gerade in Corona-Zeiten gemerkt. Das ist ihnen auf die Füße gefallen, weil sie jetzt eben Kollektionen haben, die sie gar nicht mehr loswerden. Und da müssen wir neue Antworten finden. Also ich glaube, die Herausforderung wird sein, nachhaltige Konzepte zu finden, also dieses immer schneller Drehen, dem etwas entgegenzusetzen. Und das sind wirklich Orte mit Qualität, wo wir sagen, das sind Orte, wo man sich trifft, wo man auch Anregungen gibt, und wo man vielleicht eben auch feststellt, dass man neue Angebote schafft, wo der Kunde eben wirklich überrascht wird. Und das sind eben zum Beispiel Flächen, die kuratiert werden, wo man nur Waren ausstellt von Markenherstellern, die aber selbst gar keinen eigenen Shop betreiben wollen. Und dann ist da eben mal für ein paar Wochen neben einem Auto, was da steht, vielleicht auch ein neues tolles Radio oder eine neue tolle Lampe oder eine tolle Handtasche oder ein tolles Sportgerät zum Ausprobieren. Und ich brauche ja immer Anlässe. Und Anlässe habe ich, wenn ich was Neues schaffe. Und dieses Neue muss nicht immer ein neuer Store sein. Das Neue kann auch irgendeine spannende Erlebniswelt sein. Und die zu schaffen und das mit dem alten stationären Handel zu verbinden, das finde ich total klasse, finde ich total spannend. Und ich kann nur sagen, wir müssen alle noch viel experimentierfreudiger werden.
Ganz, ganz lieben Dank auch dann nochmal für die herausfordernden Worte zum Schluss. Ich danke Ihnen sehr für die Teilnahme. Wir sind auch ungefähr bei der halben Stunde, die wir prognostiziert haben, geblieben. Lieben Dank und ich freue mich, wenn man sich dann auch in Person trifft in Frankfurt dann im Oktober. Vielen lieben Dank. Danke Ihnen schon mal.
Ihnen auch. Herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Genau, das war's jetzt mit dem Podcast mit Dr. Jan Röttgers, der im Management der ECE-Gruppe sitzt und uns sehr, sehr viele schöne pointierte Punkte mitgegeben hat, wie sich auch Städte mit einem Einkaufscenter mit Hilfe des Retails weiterentwickeln können. Aber es geht immer darum, dass man erstmal in die eigene DNA schaut. Wo steht man und wo kann man von dem Punkt aus dann sich auch hin entwickeln? Wenn diese Themen für Sie auch interessant sind, freuen wir uns, wenn Sie uns weiter folgen, abonnieren. Wir haben alle Informationen auch zu diesem Podcast in den Shownotes und unter dem Video. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge und klar, immer wieder auf Rückfragen, die dann vielleicht kommen, die wir dann auch an die Experten natürlich weiterleiten können. Vielen Dank und wir hören uns dann und sehen uns ganz bald wieder. Dankeschön, bis dahin.